Ja, wir fahren fort mit der Ölbergrede, der Endzeitrede des Herrn Jesus in Matthäus 24. Es ist mir schon fast peinlich, dass ich schon zweimal gebraucht habe und eigentlich erst bis Vers 4 gekommen bin. Wir wollen heute aber bis Vers 14 auf jeden Fall weitermachen. Und wir lesen nochmal den Abschnitt Matthäus 24, 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ja, ich hatte in den vorhergehenden Predigten erklärt, wie diese Ölbergrede grundsätzlich zu verstehen ist, weil es ja sehr schwierig ist, es zeitlich einzuordnen. Einerseits auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus. Das hat sich klar erfüllt, was der Herr Jesus sagte: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und andererseits geht es doch um Ereignisse, die wohl doch viel später erst liegen, insbesondere seine leibliche Wiederkunft auf die Erde und was dem vorangeht. Unser Ergebnis war, dass wir gesagt hatten: Hier wird der Herr skizziert hier schon die Ereignisse dieser Generation, in der er lebt. Diese Aussage haben wir klar in Vers 34. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und Geschlecht kann einfach nur Generation bedeuten, seine Zeitgenossen. Und im Ansatz hat sich eben alles erfüllt zur Lebzeiten dieser Generation des Herrn bis zum Jahre 70 nach Christus. Aber darüber hinaus gibt es eben dieses Prinzip der Hinauszögerung, der Verzögerung, dass sich es bis zu seiner Wiederkunft noch länger hinauszögert. Und diese ganze Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft ist geprägt von all diesen Dingen, die er hier voraussagt, schon für die Zeit des jüdischen Krieges sozusagen, 67 bis 70 nach Christus, die hier konkret beschrieben ist. Und da werden wir dann auch nächstes Mal drauf kommen, ab Vers 15, wenn ihr nur den Groll der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht. Und Lukas sagt das eben deutlicher: Wenn ihr Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, also von den Römern. Also das Prinzip der Hinauszögerung. Und um das nochmal zu verdeutlichen, einen anderen Vers, den ich anführen möchte. Ihr kennt das aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Er kam in das Seinige, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Was ist damit gemeint? Es ist nun zunächst erst einmal Israel gemeint. Israel, das Seine. Er kam zu seinem eigenen Volk und es hat ihn nicht angenommen. Und die Folge davon, und das sehen wir eben in Matthäus sehr deutlich, ist, dass dieses Geschlecht, diese Generation von Juden dafür auch gerichtet wird, dass sie ihn nicht angenommen haben, dass sie die Stunde ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben. Und genau das ist ja das, was der Herr Jesus hier am Ende von Kapitel 23 sagte: Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, also der Tempel wird verwüstet und so weiter. Diese Generation fällt unter das Gericht. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber in einem weiteren Sinne bedeutet das natürlich, dass die ganze Welt das Seine ist. Er kam in diese Welt, die er geschaffen hat. Und das Evangelium wird ja nun auch hinausgetragen in die ganze Welt. Das lesen wir ja heute auch als Kennzeichen dieses Zeitalters. Und das, was auf Israel zutraf, trifft letztlich auch auf die ganze Welt zu. Sie nimmt ihn nicht an. Insbesondere auch auf die christianisierte Welt, die dann gekennzeichnet sein wird von Abfall. Genau wie Israel von Abfall gekennzeichnet war und ungehorsam, ist auch die christianisierte Welt von Abfall und ungehorsam gekennzeichnet und sie ist gerichtsreif. Und so wie Israel unter das Gericht Gottes kam, wird die ganze Welt unter dieses Gericht kommen und Israel einmal mehr ein Schattenbild für das, was in einem weitergehenden Sinne dann mit der ganzen Welt geschehen wird. Ja, ich denke, das Schema wird anhand dieses Verses aus Johannes 1 auch schön deutlich, ne? Das Seine, sowohl Israel als auch die Welt in einem engeren und auch in einem weiteren Sinne. Ja, dann hatten wir letztes Mal angefangen, eben diese Kennzeichen dieser Zeit, dieser Zwischenzeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft durchzugehen, die sich eben schon in den ersten 40 Jahren bis 70 nach Christus auch erfüllt haben. Das nämlich, das hatten wir letztes Mal als ersten Punkt, viele in seinem Namen kommen oder unter seinem Namen kommen, ich bin der Christus, dass es viel Verführung geben wird. Wir konnten das nachlesen bei Josephus, dass schon in der Zeit dieses Aufruhrs, der jüdischen Aufstände gegen die Römer, falsche Propheten, falsche Messias aufstanden, das Volk verführten, zum Teil sogar gezielt durch die römische Macht eingesetzt, um das Volk in Schach zu halten. Wir lesen das aber auch in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 5 von dem Theudas, diesem falschen Propheten, oder auch in Apostelgeschichte 21 wird Paulus gefragt: Du bist also nicht dieser Ägypter, der das Volk in die Wüste hinausführte und es verrückt machte sozusagen. Da hat es also wohl offensichtlich diese Verwechslung gegeben. Paulus, ein Anführer, ein religiöser Anführer sozusagen, wurde verwechselt mit einem von diesen falschen Propheten, der das Volk kirre gemacht hatte. Und jetzt fahren wir fort in Vers 6 mit weiteren Kennzeichen dieser Zeit. Und da lesen wir zuerst von den Kriegen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also zunächst erst einmal zeitgeschichtlich gesehen auf die damalige Zeit. War es tatsächlich so, dass diese Oikumene, das Römische Reich, dieser Erdkreis, eine relativ befriedete Welt war, für die es auch heute noch den feststehenden Begriff gibt, den Pax Romana, den römischen Frieden, weil eben Rom so eine starke Macht war und den ganzen Mittelmeerraum noch darüber hinaus erobert hatte, eine geeinte Welt sozusagen, eine Oikumene, da kommt ja dieser Begriff Ökumene, Erdkreis, in dem Sinne, dass Rom den vereint hatte zu einem friedlichen Ganzen. Und so war diese Zeit bis ungefähr 66 nach Christus sehr stabil politisch. Dann allerdings trat das ein, was der Herr Jesus hier auch vorausgesagt hat, Kriege, Unruhen, nämlich dass Nero entmachtet und in den Suizid getrieben wurde im Jahre 66 nach Christus. Aber andererseits auch die römischen Angriffe auf Israel zunahmen. Es war so, dass im November 66 die Juden die 12. römische Legion unter Cestius Gallus geschlagen hatten. Und dadurch waren sie beflügelt worden, die römische Herrschaft gänzlich abzuschütteln. Und das entpuppte sich dann aber eigentlich als der Anfang ihres Verderbens. Also sie meinten auf einmal, ah ja, wir können es doch, und haben sich dann zusammengerauft und erst recht Aggression gegen Rom gezeigt. Und daraufhin hat im Februar 66 hat sich Nero umgebracht, das war eigentlich erst 68. Im Februar 67 hat nämlich Nero befohlen, die jüdische Revolte in Palästina nun endlich gänzlich niederzuwerfen, sozusagen die Endlösung gegen die Juden, auch damals schon ein Thema, durchzuführen. Es folgten dann verschiedene Anmärsche und Angriffe auf Jerusalem. Zum Teil sind die Römer während ihrer Anmärsche schon wieder zurückgekehrt. Und so gab es dann in Jerusalem nicht Krieg, aber Kriegsgerüchte. Also es hieß, die Römer sind im Anmarsch und dann sind sie doch nicht gekommen. Also genau das, was Jesus hier sagt, Kriegsgerüchte. Es gab Wirrnisse. Auch in Jerusalem selbst, wenn man das verfolgt bei Flavius Josephus liest, es ist ein heilloses Durcheinander an Parteiungen und internen Zerstrittenheit unter dem jüdischen Volk und mit wem sie sich dann alles verbündet haben und halt doch nicht wieder mit den Edomitern, Idumeern, die dann ebenfalls antirömisch war, und dann gab es doch wieder pro-römische Parteien und dann gab es dazwischen vermittelnde Parteien und einer gegen den anderen. Und dann ging Kaiser Vespasian aber endgültig, schickte seine Truppen los, brannte Galiläa und die Nachbarprovinzen nieder, und am 30. August des Jahres 70 nach Christus hat sein Sohn Titus, der später dann auch Kaiser wurde, Jerusalem gänzlich zerstört nach einer langen und bitteren Belagerung, Aushungerung des Volkes. Da werden wir dann, denke ich mal, beim nächsten Mal auch ausführlicher noch drauf eingehen, ab Vers 15, was damit ja eben auch gemeint ist, wo der Jesus konkrete Anweisungen gibt, wie sich die Jünger verhalten sollten in dieser, bei diesem römischen Angriff. Dann gab es eben diese erbitterten innerrömischen Auseinandersetzungen zu der Zeit. Nero wurde entthront und in den Suizid getrieben. Es kam dann dieses Vier-Kaiser-Jahr. Ja, wer sich historisch ein bisschen bilden möchte, kann sich das merken. Vier-Kaiser-Jahr, eigentlich eine Besonderheit, dass es vier Kaiser während eines Jahres gab. Das waren dann nach Nero eben Galba, Otho und Vitellius, die alle sehr kurz nur an der Macht waren. Und dann kam eben Vespasian, der Vater von Titus, an die Macht. Aber auch Gallier, Kelten und Juden erhoben sich gegen Rom, also Volk gegen Volk. Samaritaner, Syrer, Askelonier, Alexandriner kann man bei Josephus nachlesen. Eine Zeit massiver Unruhen im Römischen Reich. Aber das alles sind nur der Anfang der Wehen, sagte Herr Jesus. Vers 8, werden wir gleich noch zu anderen Zeichen kommen. Es ist noch nicht das Ende, erschreckt nicht. Und wenn wir es eben über diese Zeit hinausdeuten, wir können es eben für die ganze Zeit der Kirchengeschichte sehen, Kriege, Kriegsgerüchte, eine Nation gegen die andere. Und das hat oft zu Spekulationen geführt, wenn es solche Umwälzungen gab, oh, Weltkrieg, jetzt kommt das Ende der Welt. Es steht bevor, es kann heute jetzt hereinbrechen, das Weltende. Aber was der Jesus hier sagt, ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Er sagt, erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende. Es muss geschehen. Es kennzeichnet diese Zeit. All das, was wir hier haben, die Jünger haben ja gefragt nach Zeichen. Sind es Zeichen, dass der Jesus jetzt seine Wiederkunft unmittelbar bevorsteht? Wenn wir mit dem Auto fahren, längere Reise, wir haben ja so ein Navi, und dann, wenn das Navi eingeschaltet ist und man nähert sich dem Ziel, dann taucht diese Zielfahne auf dem Display von dem Navi auf. Und unsere Kinder von hinten sehen die das dann schon und sehen, ah, die Zielfahne, ein Zeichen, dass man bald am Ziel ist. Sind diese Kriege und diese anderen Dinge, die hier erwähnt werden, solche Zeichen, so eine Zielfahne, dass man jetzt wirklich kurz vorm Ziel ist? Nee, ich denke, es sind eher Wegmarken von unterwegs, dass man dass dieser Weg dorthin zu dem Ende eben davon gekennzeichnet ist, wie entschuldigt den Vergleich, bei einer Schnitzeljagd, da macht man auch Zeichen am Weg. Das sind nicht die Zielfahnen, das ist noch nicht das Ziel, aber es sind Zeichen, davon ist der Weg markiert. Es sind Kennzeichen dieser Zeit. Wir sollen nicht in Unnüchternheit verfallen, wie das halt so oft in der Christenheit geschehen ist, wenn die Weltgeschichte markierende Ereignisse geschehen und Umwälzungen, Krisen. Es ist noch nicht das Ende. Erschreckt nicht. Es ist das, was diese Zeit kennzeichnet. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, also bis wirklich dahin Weltkriege, auch die hat es gegeben. Und auch da wurde gesagt, ja, das ist doch jetzt das, was hier steht, Nation gegen Nation. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Das alles ist erst Anfang der Wehen. Und bei Wehen haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon überlegt, Wehen sind ja auch überhaupt erstmal etwas Einleitendes. Es ist sozusagen der Anfang vom Anfang dieser Umwälzung, dass etwas Neues, dass Gott alles neu machen wird. Und diesen Begriff Wehen finden wir dann ja zum Beispiel auch in Römer 8. Schlagen wir das ruhig mal auf. Und diesen Begriff der Wehen zu verstehen, auch im Hinblick auf Gottes Heilsgeschichte. Römer 8, Vers 22, oder lesen wir ruhig ab Vers 20 oder ab Vers 19. Lesen wir den ganzen Abschnitt, dann verstehen wir umso besser ab Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ja, das ist der Weg dahin, dass das Ende kommt, dass die Söhne Gottes offenbar werden, dass der Jesus wiederkommt und wir mit ihm verherrlicht werden. Und auf diesem Weg dahin haben wir das Leiden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also wir leben nicht in einem vollendeten Heil, sondern wir leben in der Hoffnung darauf, und solange haben wir noch Leid, haben wir seufzen und hoffen und warten und sehnen und ausharren. Und auch die Schöpfung selbst liegt in diesen Wehen, dass sie umwälzende Ereignisse mitmachen muss, bis Gott die neue Schöpfung hervorbringen wird. Und genau das finden wir jetzt eben als nächsten Punkt in unserem Text in Matthäus 24. Also wir hatten erstens die Verführung durch falsche Christusse, zweitens die Kriege und drittens jetzt in Vers immer noch 7 am Ende. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Also Naturkatastrophen. Die Erde sozusagen, als würde sie sich aufbäumen in diesen Wehen. Und auch das kann man zeitgeschichtlich bei Josephus und anderen nachlesen, dass es das tatsächlich auch besonders massiv gegeben hat in dieser Zeit 67 bis 70 nach Christus. Und vorher eben war eine Zeit der Ruhe vor dem Sturm. Aber auch das waren erst Wegmarken, noch nicht die Zielfahne, sondern Wegmarken, und Anfang der Wehen. Es ist noch nicht das Ende. In Lukas lesen wir in der Parallelstelle, es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Also sogar diese kosmischen Dinge, die hier in Matthäus erst in Vers 29 genannt werden, werden damit verbunden. Das ist halt die Frage, wie das nun buchstäblich oder bildhaft zu deuten ist, aber wir sind jetzt ja nicht in Lukas, sondern in Matthäus, aber ich möchte das der Vollständigkeit halber genannt haben, weil es in Lukas etwas ausführlicher gesagt ist, mit den großen Erdbeben an verschiedenen Orten, Hungersnöte und Seuchen, Seuchen eben hier auch genannt, auch als eine zusätzliche Naturkatastrophe. Und wie gesagt, etwas, was die ganze Zeit kennzeichnet. Und ich habe mal ein wissenschaftliches Zukunftsforschungsbuch gelesen aus den 60er oder 50er Jahren, wo man halt versucht hat, durch die wissenschaftliche Entwicklung zu interpolieren, wie wird das sein im Jahr 2000? Wir wissen ja vielleicht aus unserer Kindheit noch, dann wurde das Jahr 2000 war immer noch Science Fiction, jetzt ist es Vergangenheit. Und da war jetzt ein Punkt angeführt, es wird keine Krankheiten mehr geben, weil damals in den 50er, 60er Jahren war halt der wissenschaftliche und medizinische Fortschritt so groß, so rasant, dass man dachte, ja, bald haben wir alles besiegt. Keine ansteckenden Krankheiten mehr, keine Seuchen. Und was haben wir seitdem gehabt? Wir haben neue Seuchen, sind ausgebrochen, AIDS, unheilbar, Schweinegrippe haben wir letztes Jahr große Sorgen drum gehabt, wobei der Jesus sagt, erschreckt nicht, eben soll sich nicht sorgen, es ist normal, es kennzeichnet eben diese Zeit. Aber Gott zeigt eben, der Mensch kriegt diese Erde, die in Geburtswehen liegt, nicht in den Griff. Und auch Seuchen können immer neue entstehen. Auch das ist Gottes Souveränität, dass der Mensch nicht selber das Reich Gottes herbeiführen kann. Und das ist eben ein Punkt, das Reich Gottes. Das ist ja eben das, was hier erwartet wurde. Der Messias kommt, er wurde gefeiert bei seinem Einzug in Jerusalem, Hosianna. Und die Jünger erwarteten, das Reich Gottes muss bald kommen. Frieden auf Erden, keine Krankheit mehr, kein Tod. Aber der Herr Jesus sagt, das Gegenteil kommt erst. Und er sagt von sich in Matthäus 10, Vers 34. Wird nicht übertragen. Also hier steht es auf grün, das muss wirklich an dem Gerät dann da liegen. Habt ihr den Stecker reingesteckt? Ich verstehe das Gerät auch nicht. Bitte? Also wenn es hier grün leuchtet, sind zumindest die Batterien noch in Ordnung. Ja, also es wurde erwartet, dass der Messias das Reich Gottes herbeiführt. Aber er sagte in Matthäus 10, Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es wird so kommen, dass diese Zeit der Konflikte, diese Zeit der Wehen erst kommen muss. Und der Herr Jesus ist nicht auf einen Thron gestiegen, sondern er ist an das Kreuz gestiegen. Und das ist eben diese große Korrektur, die der Herr Jesus hier vornehmen muss in der Vorstellung, wie kommt das Reich Gottes? Nicht durch den unmittelbaren Thron, sondern durch das Kreuz und durch diese Wehen, die danach folgen werden. Hier steht ja wirklich das Gegenteil von dem, wie man sich das Reich Gottes vorgestellt hat. Nicht Frieden, sondern Krieg. Keine perfekte Schöpfung, sondern Erdbeben. Kein Schlaraffenland, sondern Hungersnöte. Durch all das müssen die Jünger hindurch. Und sie müssen durch noch mehr hindurch. Wenn wir dann Vers 9 lesen, sie werden euch in Bedrängnis überliefern. All das sind Dinge, die zur Prüfung der Jünger und zur Prüfung der Christen während der ganzen Kirchengeschichte da sind. Diese Bedrängnis. Bedrängnis, das griechische Wort Tlipsis, heißt wörtlich Druck und wird unter Druck gesetzt, um zu prüfen, ob der Glaube echt ist. Das Wort Bedrängnis kommt im Neuen Testament nur viermal vor, wenn ich das jetzt richtig mir aufgeschrieben habe. Ich will mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, oder ob da nur Matthäus gemeint war, aber ich meine, es wäre sowieso nur Matthäus. Und zwar haben wir es eben hier. Dreimal in diesem Abschnitt. Wir haben es noch in Vers 21, dann wird große Bedrängnis sein, da werden wir dann nächstes Mal auf die sogenannte große Bedrängnis oder große Trübsal eingehen. Und Vers 29, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage. Also ein ganz kennzeichnendes Wort einfach für diese Zeit, Bedrängnis. Und noch einmal in Matthäus 13, Vers 12, und das möchte ich nochmal aufschlagen, um eben den Sinn der Bedrängnisse auch zu verstehen. Vers 12 ist falsch. Vers 21. Da habe ich einen Dreher drin gehabt. Das Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden. Vers 20 lese ich, Matthäus 13, Vers 20. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern er ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß und fällt also ab. Ein oberflächlicher Gläubiger, der in Wirklichkeit nicht gläubig ist. Und diese Bedrängnis ist dafür da, die wirklich echten Gläubigen, denen Gott den Glauben geschenkt hat, deren Glaube nicht aus sich selbst menschlicher Natur ist, sondern deren göttlicher Natur ist, als echt zu erweisen. Wir lesen das auch in Daniel. In Daniel gibt es eben eine ganz ähnliche Stelle, die genau mit dieser Zeit auch zu tun hat. Wir könnten noch viel ausführlicher die Parallelen zu Daniel studieren. Dann würde ich aber wirklich jedes Mal nur einen Vers schaffen. Aber schlagen wir mal Daniel 11, Vers 32 bis 35 auf. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Also hier ist der Antichrist als Person gemeint, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Aber sie werden stürzen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung eine Zeit lang. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen, also nicht echte Gläubige, Mitläufer. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes, denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Also auch das Prinzip der Verzögerung haben wir hier. Und das ist diese Zeit ist eben gekennzeichnet von der Prüfung und Läuterung, Prüfung und Erweisung der echten Gläubigen. Auch in Kapitel 12 kommt das nochmal, Vers 1 in der Mitte. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie da gewesen ist, seitdem irgendeine Nation erstanden ist in jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Also jeder, der erwählt ist, wird errettet werden. Das ist ja auch das, was der Jesus in Matthäus sagt. Wenn möglich, dass auch die Auserwählten verführt werden, aber es ist eben nicht möglich, dass die Auserwählten verführt werden. Also wir haben verschiedene Kennzeichen dieser Zeit gehabt. Verführung, Krieg, Naturkatastrophen und dann eben jetzt diese Bedrängnis. Und die lässt sich unterteilen in drei Bereiche. Vers 9. Einmal ein allgemeiner Druck, eben Bedrängnis heißt ja unter Druck setzen. Aber sie werden euch überliefern. Also bis dieser Druck geht hin bis zu juristischen Repressalien und Strafen. Also Christen werden kriminalisiert. Das ist das, was Christen zu erwarten haben. Es ist nicht nur, dass Nachbarn spotten und Arbeitskollegen mobben, dass man dafür angegriffen wird, dass man Christ ist. Es geht eben bis hin zur offiziellen Kriminalisierung. Und wenn der Staat das wirklich auch macht, dass die Christen ins Gefängnis geworfen und bestraft werden, dann steht keine höhere irdische Macht mehr darüber, an die man sich wenden könnte. Und es ist ja in vielen Staaten so, dass wo Christen angegriffen werden durch andere, die Polizei das oft einfach hinnimmt, weil sie vielleicht selber mit drin steckt, weil es nicht christliche Staaten sind oder dann eben halt auch Staaten, wo die Obrigkeit, China, Nordkorea, selber antichristlich vorgeht. Und ich denke, das wird mit zunehmender Zeit auch noch mehr der Fall sein. Und diese Kriminalisierung kann eben bis dahin gehen, bis zum Tod. Sie werden euch überliefern und euch töten. Das ist auch etwas, was schon zur Zeit eben der Apostel aus sich erfüllt hat. Jakobus war der erste Märtyrer in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang. Diese Zeit der Verfolgung bis hin zum Märtyrertod, das hat wirklich gleich in der ersten Zeit der Gemeinde eingesetzt und zieht sich hin bis zur Wiederkunft Jesu. Ist also nichts, wo man sagen könnte, das ist nur irgendwie hier für die Juden oder nur für eine bestimmte Zeit, die noch in der Zukunft liegt, wie die Dispensationalisten das tun, sondern eine ganz kennzeichnende Sache der Kirchengeschichte. Kriminalisierung, Verfolgung, Kriminalisierung, Märtyrertod. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Von allen Nationen. Das ist eben der dritte Punkt. Erstens allgemeiner Druck bis zur Kriminalisierung. Zweitens Tod, Märtyrertod. Und drittens Hass. Und zwar durch alle Nationen. Wir lesen hier ja auch, dass alle Nationen evangelisiert werden. Und trotzdem haben wir kein glorreiches Zeitalter, wie die Postmillennialisten das annehmen. Also dieser Glaube, dass vor der Wiederkunft Jesu hier auf der Erde dieses tausendjährige Reich, dieses glorreiche Zeitalter errichtet wird. Das hier lehrt genau das Gegenteil. Es ist eben eine Zeit, wo die Nationen nicht alle Christus unterworfen sind, sondern in Feindschaft stehen zu uns. Alle Nationen. Gibt es christliche Nationen? In diesem Sinne eigentlich nichts. Viele Länder in Europa verstanden sich viele Jahrhunderte als christlich oder christianisiert. Und dem Herrn sei Dank konnte man oder kann man auch heute noch in Freiheit das Evangelium verkünden. Aber letztendlich, wenn man mit letzter Entschiedenheit das Evangelium für das Evangelium einsteht, erntet man auch von einer angeblich christlichen Regierung nur Widerstand. Von allen Nationen wird man gehasst werden. Es gibt kein Reich Gottes auf dieser Erde, solange der Jesus nicht wiederkommt. Also das ist die Verfolgung und dann aber auch damit einhergehend diese Verführung. Wir hatten ja vorher schon gesehen die Verführung durch falsche Christusse und jetzt in den Versen 10 bis 11 sehen wir, dass es eben Verführung und Verfolgung miteinander zusammenhängen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Das hat eben damit zu tun, dass die breite Masse der Scheinchristen, der Namenschristen, diesem Druck nachgibt, diesem staatlichen Druck. Und ja, Kompromisse eingeht mit dem Staat. Ich denke, das sieht man natürlich sehr stark an der katholischen Kirche zum Beispiel, die sich wirklich durch Hurerei verbündet hat mit der staatlichen Macht oder die staatliche Macht selbst ergriffen hat, selber zur größten Verfolgerin der Christen geworden ist. Das sieht man heute aber auch unter Protestanten und Evangelikalen, wie sie sich mit staatlichen politischen Interessen vermischen, darauf einlassen, damit Kompromisse machen, damit verbünden und ja, letztlich die Christen verführt werden, für politische Interessen zu leben, anstatt für den Herrn. Ja, wie gesagt, zeitgeschichtlich war auch das der Fall im jüdischen Krieg 67 bis 70 nach Christus. Aber auch ein ganz markantes Kennzeichen der ganzen Kirchengeschichte, dass die Verfolgung durch sogenannte Christen ausging, am massivsten, denke ich, durch die katholische Kirche, die eben auch viele von diesen falschen Propheten hervorgebracht hat, viele verführt hat, ist aber nicht nur beschränkt auf die katholische Kirche, es hat Schwärmer auch anderweitig gegeben, auch wenn wir zum Beispiel hier an Münster denken, an die Täuferbewegung von Münster. Es waren auch falsche Propheten, die auch das bevorstehende Reich Gottes angekündigt haben und viele in die Irre geführt haben. Und dann sehen wir in Vers 12 damit zusammenhängend auch den moralischen Abfall. Also zum einen müssen wir verstehen, dass die Verfolgung nicht nur von Nichtchristen ausgeht, sondern es auch normal ist, dass wir als Christen von Christen angefeindet werden, dass wir, dass es untereinander dieses Hassen, dieses Überliefern von sogenannten Christen auch ausgeht, ist normal. Das hat der Herr vorausgesagt und er sagt es ja eben deshalb voraus, dass wir es nicht irgendwie als Entgleisung in Gottes Fahrplan verstehen, sondern genau, wir sind in Gottes Fahrplan, in genau das, was er vorausgesagt hat. Und dann sehen wir den Zusammenhang von Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit, also den moralischen Abfall. Wir haben ja so verschiedene Facetten des Abfalls der Christenheit. Einmal den allgemeinen Abfall im Sinne von Aufgabe des Bekenntnisses. Also viele werden verleitet werden, eben aufgrund dieses Druckes werden sie nachgeben und sozusagen Christus abschwören, wenn ihnen das Messer an die Kehle gesetzt wird. Aber dann haben wir den Abfall von der rechten Lehre, den lehrmäßigen Abfall, eben viele falsche Propheten. Und dann haben wir die Aufgabe, den Abfall von der rechten Liebe, von der rechten Praxis, also den ethischen Abfall. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das ist interessant, dass Lieblosigkeit mit Gesetzlosigkeit eins zu eins hier zusammenhängt. Heute wird das viel gepredigt. Wir müssen uns nicht so buchstabenmäßig ans Gesetz halten. Einfach nur Liebe in einem romantischen oder einem oberflächlichen Sinne. Aber das Gesetz und die Liebe gehören zusammen. Wer Gott liebt, hält seine Gebote. Und dadurch, dass wir den Nächsten lieben, ja, erfüllen wir die Gebote Gottes, denn die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten sind die größten Gebote. Und den Zusammenhang sehen wir auch in 2. Timotheus 3, wo eben Paulus auch die Zukunft voraussagt, übrigens genau nach diesem Schema schon für die Zeit, in der Timotheus lebte, aber eben als auch Kennzeichen für diese ganze Zeit, 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Also schon ganz persönliche Aufforderung für Timotheus, für die Zeit, ja, genau die Zeit, von der Herr Jesus hier auch spricht, einige Jahrzehnte nach seiner Himmelfahrt. Dann aber etwas, wo wir meinen würden, das ist für uns heute geschrieben, diese Zeit, wo Egoismus und Selbstliebe unter Christen gepredigt wird, Unenthaltsamkeit, das Gute nicht liebend, eine Form der Gottseligkeit, aber deren Kraft verleugnend. Gesetzlos und damit lieblos, wie es hier auch in 2. Timotheus 3, Vers 3 steht. Ja, dieses Prinzip, dass das alles zu unserer Prüfung geschieht, auch die, der Widerstand unter Christen untereinander, auch die Lieblosigkeit und den lehrmäßigen Abfall, den wir von Christen teils aus unserer nächsten Nähe erfahren, all das geschieht zu unserer Prüfung. Ich lese dazu einige Verse, die das einfach deutlich machen, dass das immer wiederkehrendes Thema im Neuen Testament ist. Offenbarung 2, Vers 10. Das ist ein Sendschreiben an Ephesus, müsste das sein. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Also habe ich eben was Falsches gesagt mit der Bedrängnis. Das bezog sich dann wohl nur auf Matthäus, die 4-mal. Hier haben wir es ja auch nochmal in Offenbarung. Ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Seid treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Matthäus 13, Vers 21, das hatten wir eben gelesen, dass der auf das Steinige gesät ist, ein Mensch des Augenblicks ist, wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Hebräer 12, Vers 2 und 3, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ja, wir sind dazu aufgerufen, Gemeinschaft mit den Leiden des Herrn Jesus zu haben. Es ist nicht die Zeit des Thrones, sondern die Zeit des Kreuzes, in der wir leben. Er selbst hat all das erlitten. Die Verführung, Verfolgung durch sein eigenes religiöses, scheingläubiges Volk, dass er ans Kreuz gebracht wurde, bis hin zum Tod. Und wir haben darin Gemeinschaft, indem wir das erleiden und uns darin bewähren, was er hier vorausgesagt hat. Es sind allgemeine Kennzeichen unserer Zeit, nicht nur eines kleinen Zeitausschnitts. Also, wie gesagt, manche meinen, das träfe alles nur zu auf eine Zeit nach der Entrückung, aber wir finden es durchgehend durchs Neue Testament, dieses Muster. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, Matthäus 7, Vers 15. Apostelgeschichte 20, Vers 29, da sagt Paulus zu den Ältesten von Ephesus, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also Paulus sagt das hier, ich meine ungefähr Anfang der 60er Jahre, ungefähr 5 bis 10 Jahre bevor dieser jüdische Krieg ausbrach, auf das sich hier zeitgeschichtlich bezieht. Und da sagt er genau das voraus, nach seinem Ableben, nach seinem Abschied, wann ist Paulus? 66 nach Christus wahrscheinlich, ungefähr, der Märtyrertod gestorben. Und danach ging es massiv los mit dieser Verführung, wie er es vorausgesagt hat, aus den Christen selbst heraus. Genau das sagt auch Petrus, das gleiche sagt auch Johannes im 1. Johannesbrief, 2. Petrus 2, Vers 1, waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden. 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und Johannes führt das noch weiter aus. Sie sind aus euch selbst hervorgekommen und viele Antichristen schon zu der Zeit unterwegs. Ja, in all diesen negativen Dingen endet dieser Abschnitt aber mit Triumph. Und das möchte ich als große letzte Überschrift herausstellen, dass ihr euch das ins Gedächtnis prägt. Triumph trotz Trübsal. Hier werden drei triumphierende Dinge genannt am Schluss in Vers 13 und 14. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Der erste Triumph, die Erwählten, die ausharren. Der zweite Triumph ist der Triumphzug des Evangeliums, das verkündet wird weltweit. Und der dritte Triumph, das Ende. Und das Ende ist nicht wie bei einem Buch oder einem Film, und da ist es schade, dass es zu Ende geht, sondern bei dieser Weltgeschichte ist es nicht schade, dass sie zu Ende geht, sondern es ist das Positive. Jetzt kommt dann das Reich Gottes, wenn das Ende kommt. Es ist ein Triumph, das Ende, das der Jesus herbeiführen wird. Ja, zuerst zu dem Triumph des Ausharrens. Die Erwählten harren aus, persönlich oder allgemein, bis zum Ende. Also, wer bis zum Ende ausharrt, kann natürlich gemeint sein, bis zum Tod, das ist dann das persönliche Ende. Aber ich denke, insbesondere geht es hier natürlich, wie gesagt, zeitgeschichtlich darum, diese massive Zeit der Drangsal des jüdischen Krieges, darin auszuharren, bis 70 nach Christus, aber auch allgemein eben bis zum Ende, bis der Jesus wiederkommt, auszuharren. Gläubige zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie einmal ein Übergabegebet gesprochen haben, noch nicht einmal dadurch, dass sie eine hieb- und stichfest echte Bekehrung erlebt haben, sondern das, was sie als echt erweist, ist nicht, wie diese Bekehrung nun geartet war, sondern dass sie ausharren. Und das ist tatsächlich eine Aussage, die uns gilt. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer nämlich nicht ausharrt, wer abfällt, wird nicht gerettet werden. Das haben wir in dem Gleichnis von Matthäus eben gesehen, die auf das Steinige gesät sind. Vor etlichen Jahren habe ich mal einen Brief, weiß ich, bekommen oder gesehen. Was ich in Erinnerung habe, ist, dass da ein kleiner Aufkleber war, wie das, meistens sind es die Schwestern, die die Briefe dann noch etwas verzieren. Da gibt es so schöne Aufkleber mit Sprüchen. Und der Spruch auf diesem Aufkleber war, wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und zu der Zeit habe ich noch an den Dispensationalismus geglaubt und da habe ich nur gedacht, was für ein Blödsinn. Wie kann man sowas aus dem Zusammenhang gerissen auf so einen Brief kleben? Ja? Ich meine, es ist ja längere Zeit her, die Aufkleber, die heute verbreitet werden, da gibt es sowieso nur noch Wohlfühlsprüche. War überhaupt schön, dass zu der Zeit auch nochmal Ausharren betont wurde. Aber ich habe halt sehr angezweifelt, das hat doch nichts mit uns zu tun, das gilt doch nur Israel, das gilt doch nur für die zukünftige Zeit nach der Entrückung. Nein, aber es ist richtig, dass das eine Aussage ist, die uns auch gilt. Und es ist auch angebracht, ruhig mal durch einen einzelnen Vers, ich bin sonst ja gar nicht dafür, Verse aus dem Zusammenhang zu reißen, sei es auf Kalenderblättern oder auf Aufklebern, aber so eine Aussage ist einfach richtig. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden, weil das eine Aussage ist, die wir durch die Schrift hindurch finden. Und da habe ich mir einfach mal einen Computer überall wo ausharren, und das könnten wir jetzt durchgehen, wie viel Zeit haben wir denn noch? Also im Grunde jeder Vers, den man bei einer Suche, es waren glaube ich 34, 36 Mal, jeder Vers trifft den Nagel auf den Kopf, und ich mache jetzt noch eine kleine Auswahl. Es fängt in Matthäus 10 schon an, und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden, sagt nämlich der Jesus schon in Matthäus 10 zu seinen Jüngern, als er sie aussendet. Eben auch eigentlich einen zeitlich begrenzten Auftrag, den sie da hatten, aber er macht etwas deutlich, was darüber hinaus allgemein gilt. Dann das Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden, das hatten wir. Lukas 21, Vers 19, genau dieser Zusammenhang, nur die Parallele bei Lukas, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. In Lukas 22, Vers 28 sagt der Jesus zu seinen Jüngern, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Die Jünger, es waren doch weggelaufen, ne? Als der Jesus gekreuzigt wurde. Aber er sagt das schon sozusagen vorwegnehmend, sie werden ausharren. Denn die Jünger, die Apostel, ich meine, bis auf Johannes, sagt zumindest Überlieferung, wären alle den Märtyrertod gestorben. Ich weiß nicht, ob das geschichtlich wirklich belegt ist, aber auf jeden Fall ist es belegt, dass wahre Christen immer massiv verfolgt sind und verfolgt wurden. Und dieses Ausharren, das ist ein Ausharren in den Versuchungen Christi, die wir erleiden. Darin haben wir Gemeinschaft mit ihm, in seinen Leiden, in seinen Versuchungen ausharren. Ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Das ist der Trost für uns darin. Dann viele, viele Stellen aus den Briefen. Wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Römer 5, Vers 3 und 4. Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Kolosser 1, Vers 11. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren, aller Langmut mit Freuden. Gott gibt uns die Kraft, aber nicht nur hier irgendwie ein Power-Christentum zu leben aus dem Fitnesscenter heraus, sondern zum Ausharren in Verfolgung. Und die Thessalonicher haben das besonders erlebt, 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Der Herr aber richte eure Herzen, also das ist jetzt Kapitel weiter, 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. 2. Timotheus 2, Vers 12. Wenn wir ausharren, werden wir auch mit herrschen. Dann könnte man noch einen Hebräerbrief nehmen, Jakobusbrief, Petrusbrief und insbesondere die Offenbarung, die alle das eigentlich zum Thema haben, Ausharren ist nötig. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also es ist nichts, was in diesem Zeitabschnitt nach der Entrückung, dann wird der Herr da sein, was dafür gilt, sondern es gilt für jeden Christen in jedem Zeitalter, Ausharren habt ihr nötig. Daran sollen wir uns bewähren, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und wie gesagt, in der Offenbarung dann noch das besondere Thema. Die ganze Offenbarung ist dafür geschrieben, Christen zu ermutigen, in Verfolgungen auszuharren. Und denken wir noch an Apostelgeschichte. Die Stelle habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber ihr kennt sie, wo Paulus die Gemeinden nochmal besucht und dann heißt es da, und sie ermutigten die Jünger, indem sie ihnen sagten, dass sie durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen müssen. Ermutigung, zur Ermutigung sagen wir, es kommen Bedrängnisse, es kommen Verfolgung. Aber die Ermutigung war natürlich, dass sie ins Reich Gottes eingehen werden. Unter Ausharren. Also die Erwählten werden ausharren, das ist einer dieser Triumphe, die hier am Ende herausgestellt werden. Wer ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Und dann dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Jetzt könnte man natürlich nochmal lang und breit das aufrollen. Gibt es ein anderes, ein zweites Evangelium, das des Reiches im Gegensatz zu dem der Gnade? Das machen wir kurz. Nein, gibt es nicht, denn Paulus schreibt, es gibt nur ein Evangelium. Und der Jesus sagt das hier auch, dieses Evangelium des Reiches. Er sagt nicht, ja, und dann kommt eine andere Zeit, dann wird nochmal ein anderes Evangelium verkündigt. Nein, dieses Evangelium, was von Anfang an verkündigt wurde, tut Buße und glaubt, denn das Reich Gottes ist nahe, wird gepredigt werden. Und in der Apostelgeschichte sehen wir das sehr schön, wie die Evangeliumsverkündigung immer mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Sie verkündigten das Reich Gottes, sie verkündigten den Herrn Jesus, wird immer in einem Zusammenhang gesagt. Auf dem ganzen Erdkreis. So, und jetzt kommen die ins Spiel, die sagen, das hat sich alles schon erfüllt bis 70 nach Christus. Und da würden wir ja sagen, nein, auf keinen Fall. Denn ist ja ein Beweis, ganze Welt evangelisiert, war 70 nach Christus noch nicht der Fall. Aber wenn man tatsächlich in die Bibel hineinschaut, kann man ein paar Stellen finden, Römer 16, wo tatsächlich sowas schon ansatzweise gesagt ist. Schlange auf, Römer 16, am Ende des Römerbriefes, da ist die Rede von dem Evangelium, der Predigt von Jesus Christus, Vers 26, Vers 25, dass ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Oder auch Kolosser 1, Vers 5, von ihr, von der Hoffnung, von dem Evangelium, habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Ja, wirklich, in der ganzen Welt, damals schon, Vers 23, Kolosser 1, Vers 23, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, kleiner Exkurs, eben auch wieder durch Ausharren, das meinte ich jetzt aber nicht. Das Evangelium, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Also tatsächlich lehrt das Neue Testament schon, dass schon in der apostolischen Zeit, als ob das Evangelium tatsächlich schon in die ganze Welt hinausgetragen worden ist. Und es hat natürlich tatsächlich sehr, sehr weite Kreise getragen, durch das ganze Römische Reich hindurch. Man könnte sagen, die ganze bekannte Welt, das ist schon das Evangelium damals bekommen. Und das nehmen eben diese Präteristen, heißt diese Richtung, die sagt, es hat sich alles schon erfüllt, 70 nach Christus, um auch das damit hier in Einklang zu bringen. Ich vertrete ja die Sicht sowohl als auch, Präterismus als auch, also schon erfüllt, 70 nach Christus, als auch eben für die ganze Zeit kennzeichnend. Und so sehen wir das eben hier auch. Tatsächlich ist das Evangelium schon sehr weit verkündigt worden, was die Schrift bestätigt, den ganzen Erdkreis, aber natürlich das Erreichen aller Völker der Welt dauert zurzeit noch an. Also ich habe einen Kommentar gelesen, der selber schon einige Jahrzehnte alt ist, ich weiß nicht, ungefähr aus den 50er, 60er Jahren, vielleicht auch 70ern, und dieser Kommentator schrieb, vor 70 Jahren, also damals vor 70 Jahren, das muss also ungefähr um die Jahrhundertwende gewesen sein, wäre die Bibel erst in 300 Sprachen, Bibel oder Bibelteile in 300 Sprachen übersetzt. Und jetzt habe ich nachgeschaut, heute ist die Bibel oder Teile davon in 2500 Teile übersetzt worden. Also als dieser Kommentar geschrieben wurde, er sagte nach vor 70 Jahren 300 und zu seiner Zeit waren es dann, glaube ich, was schrieb er, 600 oder 700 Teile oder Sprachen, in die die Bibel oder Bibelteile übersetzt sind. Und heute haben wir ungefähr 2500 Sprachen, in die die Bibel oder Teile von ihr übersetzt sind. Also eine enorme Ausbreitung des Evangeliums unter alle Völker, in alle Sprachen. Und das ist eben Gottes Plan, dass er sich aus allen Völkern Anbeter erkauft. Das lesen wir in der Offenbarung 6. Aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen hast du dir Menschen erkauft, erlöst, eben nicht nur aus Israel lokal begrenzt, sondern weltweit. Und das war eben auch der Auftrag, den der Jesus seinen Jüngern erteilt hat. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und wenn wir das heute sehen, vielleicht mag es manchmal fragwürdig sein, was da für ein Evangelium überhaupt verbreitet wird. Wir können uns, was den Missionseifer betrifft, von manchen Charismatikern viele Scheiben vielleicht abschneiden. Und was sie da letztendlich verkünden, kann man in Frage stellen. Aber was sie tun, sie übersetzen die Bibel in die Sprache, hoffentlich wortgetreu. Und dadurch wird das Evangelium, das Wort Gottes, natürlich diesen Nationen gebracht zu einem Zeugnis. Und das ist eben das, was hier steht. Hier steht nicht, dass sich jeder Einzelne bekehrt. Es steht nicht, dass es ein Angebot ist, sondern jede Nation erhält dieses Zeugnis. Wir haben ja auch gesehen, letztlich, das Ergebnis wird sein, die Nationen an sich hassen die Christen, aber dieses Zeugnis ist da. Gott ist bezeugt in jeder Nation durch das Evangelium, durch das übersetzte Wort und natürlich auch dadurch, dass er dann tatsächlich überall Gläubige hat. Denn das wird ja hinter der Tatsache sein, wie es in der Offenbarung 6 steht, du hast dir erkauft aus allen Nationen, aus allen Sprachen, solche, die ihn anbeten, die erlöst sind durch das Blut des Lammes. Das Evangelium zieht einen Triumphzug. Der Herr Jesus hat sein Blut nicht umsonst vergossen. Die Vollzahl der Nationen, von der ja auch in Römer 11 die Rede ist, wird erreicht werden. Und diese ganze Zeit der Hinauszögerung, warum das so lange dauert, das lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 9. Manche halten es für eine Verzögerung, aber Gott will, dass alle zur Buße kommen, die er zum Heil bestimmt hat. Also, das ist ein Kennzeichen auch dieser Zeit, dass die Verkündigung des Evangeliums weltweit ein Zeugnis, das vielleicht dann aber auch einmal abgeschlossen sein wird. Und da finden wir ein Muster, jetzt könnte man noch vertieft in die Offenbarung einsteigen, Parallelen zu Offenbarung 11 und auch Offenbarung 20. Und ich sage mal kurz nur das Muster, Offenbarung 11, die zwei Zeugen, die ich für die Gemeinde, für Christen halte, die eben dieses Zeugnis Evangeliums weltweit verbreiten. Und dann kommt ein Punkt, wo das Zeugnis beendet ist und sie werden getötet. Sie liegen dann ja auf den Straßen 3,5 Tage und die Welt meint, jetzt haben wir sie endlich besiegt. Aber letztlich ist Gott der, der sie wieder auferweckt, der sie zu sich in den Himmel holt. Der Sieg ist nicht der Welt, sondern der Sieg ist Gottes. Und auch in Offenbarung 20 das Schema. Die Nationen werden nicht verführt durch den Satan, weil er gebunden ist im Sinne der Evangeliumsverkündigung. Der Satan kann die Evangeliumsverkündigung nicht verhindern. Aber es kommt der Punkt, wo der Satan auch wieder freigelassen ist und eine kurze Zeit hat, um nochmal einen enormen Widerstand anzuzetteln. Ich verstehe das, oder man muss das nicht unbedingt chronologisch verstehen. Wir haben auf der Welt an verschiedenen Orten das, was in Offenbarung 20 beschrieben ist, wo der Satan wieder freigelassen ist. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, die Verfolgung ist da. Es sind nicht unbedingt aufeinanderfolgende Aspekte, sondern zwei Aspekte, die in der Kirchengeschichte immer da sind. Aber es gibt auch eine Entwicklung hin, dass das Zeugnis an sich immer mehr abgeschlossen ist und die Verfolgung und der Aufstand Satans immer größer wird. Man meint heute, wir leben wirklich in der Zeit, wo die Dämonen aus der Tiefe freigelassen sind und ihr Unwesen hier treiben auf der Welt. Also schon eine Zuspitzung dieser Dinge, die der Jesus hier auch als Kennzeichen nennt. Und dann wird das Ende kommen, als Abschluss dieses Abschnittes, wie gesagt, das nicht als ein etwas Negatives, sondern das Ende, Telios, was hier eben Ziel, gibt ja auch Telos-Bücher, ist nicht etwas im Ende von Ausschluss vorbei, sondern das Ziel Gottes mit der Weltgeschichte ist dann erreicht und er wird sein Reich aufrichten. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ist das Ende jetzt hier gemeint, eben das Ende des Tempels, der dann, wo kein Stein aufeinander bleibt, die Römer ihn zerstören, oder das Ende der Welt. Aber in unserem Schema, wie gesagt, wiederum beides. Der Jesus skizziert hier den römischen Krieg, den jüdischen Krieg, 67 bis 70 nach Christus, aber auch darüber hinausgehend, das als kleines Modell für das, wie es in der ganzen Kirchengeschichte ablaufen soll. Nicht nur Israel hat ihn verworfen und kommt unter das Gericht, sondern auch die Welt hat das Zeugnis bekommen durch das Evangelium, im Großen und Ganzen ihn aber verworfen und wird gerichtet werden. Aber die Auserwählten, die mit ihm Gemeinschaft haben, in seinem Ausharren, in seinem Weg des Kreuzes, sie werden gerettet werden. Amen. Das ist das falsche Get-Get.